Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die von vielen lang erwartete ukrainische Gegenoffensive ist angelaufen. Doch was heißt das konkret? Kann das ein Wendepunkt im Ukraine-Krieg sein? Und welche Rolle spielt die Zerstörung des Kachowka-Staudamms? Diese und weitere Fragen werde ich heute mit dem Referatsleiter für Krisenfrüherkennung, die Beurteilung der globalen Sicherheits- und Bedrohungslage diskutieren. Und zwar nicht Oberst Feldotto, der immerhin viermal bei uns zu Gast war, sondern sein Nachfolger in dieser Funktion, Oberst Tölke. Guten Tag, Herr Oberst.
Guten Tag, Herr Hauptmann. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann.
Ja, und vielen Dank, dass Sie auch zur Verfügung stehen, um die Fragen der Bevölkerung zu diskutieren. Nachdem lang spekuliert wurde, wann denn die damals noch als Frühjahrsoffensive bezeichnete Gegenoffensive der Ukrainer beginnt, ist es nun wohl soweit. Auch im Raum Bachmut, eine lange umkämpfte und nun von ukrainischer Seite verlorene Stadt, auch hier gibt es wieder Bewegung. Wie stellt sich hier die Lage für Sie dar?
In Bachmut gehen die Kämpfe derzeit weiter, wenn auch unter anderen Vorzeichen, als wir sie bisher hatten. Vor kurzem hat die sogenannte Gruppe Wagner gemeldet, dass sie die Stadt Bachmut hier im Donbass vollständig eingenommen hat. Daraufhin hat die Ablösung der Gruppe Wagner durch reguläre russische Streitkräfte in den Stellungen begonnen. Heute gehen wir davon aus, dass diese Ablösung nahezu durchgeführt ist. Diesen Moment der Ablösung in den Stellungen haben die ukrainischen Kräfte genutzt, weil es immer ein Schwächemoment auch ist, um ihre Angriffe im Bereich Bachmut, insbesondere nördlich und südlich Bachmut, weiter fortzusetzen und konnte dort in den letzten Wochen auch Geländegewinne erzielen. Insofern gehen die Kämpfe in Bachmut weiter, wenngleich die politische Aufladung, die Bachmut als Hotspot der Gefechtshandlung in den vergangenen Wochen immer hatte, aus unserer Sicht derzeit nachlässt. Insbesondere auch deswegen, weil Offensivoperationen an anderen Frontabschnitten begonnen haben.
Sie sprechen es an andere Frontabschnitte. Die Gegenoffensive geht jetzt auf breiterer Front los. Das hat letzte Woche der ukrainische Generalstab auch erklärt. Wie müssen sich unsere Zuschauer diese Gegenoffensive vorstellen? Was passiert da?
Zunächst hat Präsident Selenskyj ja am 10. Juni bekannt gegeben, dass Offensivoperationen begonnen haben. Wir haben bereits in der Vorwoche, schon am 4. Juni, gesehen, dass ukrainische Verbände, insbesondere hier im Süden, auf zwei Angriffsachsen angetreten sind. Diese Kräfte sind inzwischen auch auf die russischen Verteidiger, die sich seit vielen Monaten dort vorbereitet haben, getroffen. Es haben sich heftige Kampfhandlungen dort entwickelt. Ungeachtet dessen haben ukrainische Kräfte Raumgewinne erzielt. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Viele haben vielleicht die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg im Auge, wo große Panzerverbände weiträumige Bewegungen durch die russischen Tiefebenen geführt haben. Das werden wir hier nicht sehen, weil einmal der Raum nicht da ist und zum anderen die russischen Verteidiger sich über mehrere Monate in ihren Stellungen vorbereitet haben. Was wir sehen werden, ist, dass auf den verschiedenen Angriffsachsen, die wir haben, bei Saporischschja, westlich Donetsk und im Raum Bachmut, die Kräfte sich langsam vorarbeiten werden, Sperrenähnliches öffnen werden, um dann mit gepanzerten Kampftruppen nachzurücken, den rückwärtigen Raum zu sichern, abzusichern. Dabei wird es auch zu Orts- und Häuserkampf in den zurückeroberten Gebieten kommen. Insofern, das wird alles viel langsamer, viel kleinteiliger gehen, als die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg vielleicht vermittelt haben.
Auch wenn wir es nicht in der Haut der Ukrainer stecken, formulieren wir ja im Militär immer eine vermutete Absicht. Was wäre das denn aus Ihrer Sicht jetzt bei dieser Gegenoffensive?
Ja, die vermutete Absicht können wir natürlich nur formulieren auf dem, was wir derzeit sehen. Wir haben eine Angriffsachse in Bachmut, die würde ich derzeit als Nebenstoß bezeichnen und Ausnutzen der Gegebenheiten, die wir schon vorher hatten. Die zwei Angriffsachsen nach Süden in Richtung Melitopol und Mariupol bringen uns derzeit zu einer vermuteten Absicht, die da lautet, greift mit zwei Großverbänden mindestens nebeneinander an, um den Durchbruch durch die russischen Stellungen zu erzielen und anschließend in der Folge bis Mariupol, bis ans Asowsche Meer durchzustoßen, um so die Landbrücke zwischen Krim und dem russischen Kernland zu durchtrennen. Das wäre das, was wir derzeit als Absicht unterstellen.
Dieses Absicht folgt ja einem Kalkül. Was für Vorteile hätte das denn, die Landbrücke abzuschneiden zu Krim?
Naja, die russischen Truppen sind natürlich in dem gesamten Bereich von Logistik abhängig. Durch diese Landbrücke führen die Eisenbahnlinien und Straßen. Insofern, wenn man diese lebenswichtigen Adern für die russischen Streitkräfte durchtrennt, hätte das einen erheblichen Einschnitt für die russische Gefechtsführung in den besetzten Gebieten zur Folge.
Vor der Gegenoffensive im engeren Sinne wurden ja Vorbereitungsmaßnahmen getroffen. Können Sie unseren Zuschauenden vielleicht erklären, was alles für Maßnahmen da getroffen wurden?
Vor einer Offensivoperation versucht man natürlich auf Abstand das gegnerische Potenzial weitestgehend abzunutzen, damit man nicht im nahen Gefecht auf die volle Kampfkraft trifft. Das hat die Ukraine auch durchgeführt. Zum einen unter Nutzung weitreichender Waffen wie Raketenartillerie, zum Beispiel das westliche System HIMARS, oder auch unter Nutzung von Marschflugkörpern wie des britischen Storm Shadow zum Beispiel. Ziele waren insbesondere russische Gefechtsstände, russische Logistikeinrichtungen wie Munitionsdepots und Kraftstoffdepots, aber auch Verkehrsknotenpunkte, um die russischen Bewegungen hinter der Front einzuschränken. Das war ein Mittel. Ein zweites Mittel, was dort zum Tragen gekommen sind ukrainische Widerstandsgruppen, die sich im Prinzip seit Kriegsbeginn schon in diesem besetzten Raum bewegt haben. Diese Widerstandsgruppen haben neben der üblichen Propaganda, insbesondere jetzt in der Shaping-Phase im Bereich Militopol als einem Verkehrsknotenpunkt in den besetzten Gebieten, aber auch in der Verbindung Krim in die Landbrücke hinein massiv Anschläge gegen Verkehrsinfrastruktur durchgeführt, um die russische Nachversorgung und Bewegung im rückwärtigen Raum zu unterbinden.
Wir sprechen ja in der Bundeswehr oder im Militär oft von Verbänden, Kräften. Unsere Zuschauer kommen ja oft nicht aus dem Militärischen. Wie können Sie sich das vorstellen? Wer greift mit was für Art von Kräften und wie viele greifen die Ukrainer jetzt an bei dieser Gegenoffensive?
Was wir derzeit sehen können, ist, dass im Wesentlichen auf den drei geschilderten Achsen mit gepanzerten Kampfverbänden angegriffen wird. Das sind Großverbände, manche sprechen auch von Brigaden, 3.000, 4.000 Soldaten unter Verwendung von Großgerät, Schützenpanzern, Kampfpanzern, Ähnlichen. Wie viele Brigaden in dieser Offensivoperation derzeit verwickelt sind, können wir nicht genau sagen. Was wir sagen können, ist, dass in der Spitze jeglicher Angriffe Brigade-Äquivalente eingesetzt werden.
Viele unserer Zuschauenden hoffen, dass die Gegenoffensive erfolgreich ausgeht. Ich meine, Sie sind Analytiker, Sie waren Kommandeur eines Panzerbataillons. Wie schätzen Sie das ein? Denken Sie, die Ukraine ist in der Lage, das besetzte Gebiet zurückzuerobern?
Na, wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass die Ukraine auch gegen einen überlegenen russischen Feind in der Lage ist, Erfolge zu erzielen. Wir haben die Geländegewinne im Raum Kharkiv gesehen. Wir haben die Geländegewinne gesehen im Raum Kherson, die Rückeroberung Khersons gesehen. Insofern muss man den ukrainischen Truppen schon unterstellen und zugutehalten, dass sie in der Lage sind, auch gegen überlegene russische Kräfte Erfolge zu erzielen und Geländegewinne zu nehmen und auch zu behaupten.
Grund zur Skepsis ist ja aber trotzdem gegeben. Schließlich hatten jetzt die russischen Streitkräfte monatelang Zeit, sich einzugraben, Stellungen vorzubereiten, Minen zu verlegen. Dementsprechend schwer dürften es die Ukrainer haben ja bei dieser Gegenoffensive.
Das ist genau richtig, Herr Hauptmann. Also was wir beobachtet haben in den letzten Wochen ist, dass die Russen zunehmend im Zuge des gesamten Frontverlaufes ihre Verteidigungsstellungen ausgebaut haben. Das heißt, sie haben in größerer Tiefe Sperren angelegt, Stellungssysteme angelegt und sich mit Munitionsvorstationierungen natürlich auch auf den potenziellen Angriff der Ukrainer vorbereitet. Wie werden sie das nutzen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und was macht es den Ukrainern so unglaublich schwer? Diese massiven Stellungs- und Sperrsysteme, die dort haben, nutzt die russische Armee entsprechend ihrer Doktrin in einer sogenannten raumorientierten Verteidigung. Das heißt, sie sitzen nicht in ihren Stellungen, schießen und lassen sich dann überrollen, sondern sie nutzen immer wieder mit neuen Stellungen aus verschiedenen Winkeln diese Vorbereitungen aus und werden versuchen, die ukrainischen Angriffsspitzen dann zu lenken in günstige Räume, die dazu vorbereitet sind, eben die Ukraine abzunutzen. Immer dann, wenn man nicht mehr halten kann, weicht man, ähnlich wie wir das in der deutschen Armee mit der Verzögerung auch tun, in die Tiefe aus und nutzt die nächsten Stellungen, die dort kommen. Wir gehen davon aus, dass dieser Kampf durch dieses massive Stellungs- und Sperrsystem sich durchaus eine Weile hinziehen kann. Deswegen sagte ich eben, die großen, weiträumigen Angriffe von gepanzerten Kräften werden wir nicht sehen. Und Russland wird alles daran setzen, den ukrainischen Angriff spätestens in der hintersten Verteidigungsstellung, der dritten, vierten, je nachdem, wie viel man in der Lage war, auszubauen, dann auch aufzufangen und die ukrainischen Kräfte zu zerschlagen.
Am 6. Juni würde ca. 60 Kilometer nordöstlich von Cherson der Kachowka-Staudamm zerstört, was natürlich eine ökologische Katastrophe ist, aber auch aus militärischer Sicht eine Rolle spielt. Wir haben den Dnepr-Fluss, der die Grenze zum russisch besetzten Gebiet darstellt. Wir haben Überschwemmungsgebiete, die militärisch nicht nutzbar werden. Und wir haben einen Stausee, der leer läuft. Können Sie unseren Zuschauern dann erklären, welche Rolle aus militärischer Sicht die Zerstörung des Staudamms spielt?
Ja, also die Zerstörung des Staudamms hier hat natürlich zwei Auswirkungen. Einmal unterhalb der Staumauer, dann aber auch oberhalb der Staumauer, da wo der Kharkovka-See derzeit ist. Unterhalb, neben der ökologischen Katastrophe, haben wir auch eine humanitäre Katastrophe, weil weite Gebiete überschwemmt worden sind und damit auch viele Ortschaften dort überschwemmt worden sind und zu massiven Rettungsaktionen dort auch geführt hat. Militärisch muss man sagen, dass am Unterhalb oder am Unterlauf des Dnepr insbesondere das südliche Ufer betroffen worden ist von den Wassermassen, wo bekanntlich die russischen Verteidigungsstellungen eingerichtet waren und russische Munitionsdepots vorstationiert waren, die massiv natürlich jetzt durch die Wassermassen eingeschränkt worden sind oder auch beschädigt worden sind. Insgesamt unterhalb des Staudamms sind auf beiden Uferseiten die Ufer massiv verschlemmt worden, was neben der Nutzung der vorbereiteten Stellung, aber auch jegliche Bewegung, sprich auch Angriffsbewegung über das Gewässer deutlich erschwert. Insofern ist davon auszugehen, dass kurzfristig hier keine weiteren Offensivoperationen stattfinden können, weil es einfach viel zu schwierig ist. Oberhalb sehen wir jetzt das ablaufende Wasser des Dammes oder des Stausees an sich. Vermutungen reden immer wieder darüber, dass wenn das alles, das Wasser dort abgelaufen ist, auf diesem 140 Kilometer langen Stausee, diese Fläche ja auch für Offensivoperationen genutzt werden muss. Ich glaube, da muss man ein wenig Erwartungsmanagement machen, weil das wird eine gewisse Zeit dauern, bis diese Marschlandschaft, diese Sumpflandschaft, die dann entsteht, so trocken ist, dass man sie mit schweren Gefechtsfahrzeugen dann auch in breiteren Angriffsoperationen nutzen kann. Insofern gehen wir davon aus, dass kurzfristig ein militärischer Nutzen aus der Zerstörung des Staudamms für beide Seiten eher nicht zu ziehen ist.
Wenn über Erfolg und Misserfolg gesprochen wird, sind wir oft mittendrin in der Propagandaschlacht. Daran möchten wir uns auch nicht beteiligen. Aber ganz nüchtern betrachtet, wie könnte das Ergebnis einer erfolgreichen Gegenoffensive aussehen?
Das ist eine gute Frage, die wir uns natürlich auch jeden Tag stellen, aber letztendlich eine Frage, die nur die ukrainische politische und militärische Führung dann auch beantworten kann, weil der Erfolg dieser Offensive liegt letztlich daran oder darin, wie man eine politische Konfliktlösung vorbereitet. Insofern wäre es von mir jetzt vermessen zu sagen, wir müssen bestimmte Ortschaften, bestimmte Räume nehmen oder bestimmte Einheiten der russischen Armee zerschlagen und dann ist es ein Erfolg. Letztendlich hängt alles davon ab, welche militärischen Maßnahmen führen jetzt dazu, dass eine politische Lösung herbeigeführt wird. Und das liegt auf der ukrainischen Seite und nicht in unserer Entscheidung.
Die politische Lösung ist das Ziel, aber jetzt kurz mittelfristig, militärisch, was könnte denn ein Meilenstein, um es mal so zu formulieren, sein in dieser Gegenoffensive?
Naja, ich sage mal, den ersten Meilenstein haben die Ukrainer schon dadurch erreicht, dass sie die Initiative ergriffen haben. Sie haben nun über viele Monate in der Verteidigung gestanden und mussten auf russische Aktionen reagieren. Seit Anfang Juni sind sie nun in der Offensive und diktieren das Geschehen auf dem Gefechtsfeld. Aus meiner Sicht ist das allein schon ein Erfolg, der sich durchaus sehen lassen kann.
Ich möchte auf eine Kritik eingehen, die wir unsere Zuschauenden manchmal verlauten lassen, nämlich, dass wir die Angriffspläne der Ukrainer verraten würden in der Öffentlichkeit. Was können Sie diesen Kritikern sagen?
Na ja, gut, dazu kann man natürlich sagen, verraten könnten wir ja nur an die russische, an die Gegenseite. Ich gehe davon aus, dass die russischen Feldkommandeure das, was wir beobachten, in ihren Befehlsketten schon lange nach oben gemeldet haben. Wenn wir über Angriffsspitzen im Bereich Saporischschja melden, dann wird der russische Feldkommandeur relativ genau wissen, wer da kommt, mit wie viel da kommt. Insofern ist das kein Verraten, sondern eher ein Nachzeichnen und Zusammenfassen der Aktivitäten, die auf dem Gefechtsfeld schon lange bekannt sind.
Auf russischem Boden sind in den letzten Wochen pro-ukrainische Kräfte aktiv. Innerhalb Russlands und auf russisch besetzten Gebieten in der Ukraine kommt es auch immer wieder zu Sabotageakten, zu Anschlägen. Was können Sie darüber sagen?
Aus meiner Sicht ist es erstmal wichtig, dass wir da unterscheiden, wer agiert da und wie wird dort agiert. Wir haben innerhalb der ukrainischen Streitkräfte die sogenannte internationale ukrainische Legion. Darüber hinaus gibt es aber Freiwilligenverbände, die sich aus russischen Staatsbürgern, belarussischen Staatsbürgern, Georgiern, Tschetschenen und so weiter zusammensetzen, die gegen das russische System, gegen Putin oder aus anderen Beweggründen kämpfen wollen. Das können sie derzeit für die Ukraine letztendlich. Was wir gesehen haben und worauf Sie anspielen, sind sogenannte symmetrische Angriffe, die wir im Oblast Belgorod gesehen haben. Dort sind in den vergangenen Wochen wiederholt Kräftegruppierungen in der Größenordnung mehrerer Dutzend einer kleinen dreistelligen Anzahl von Kämpfern auf russisches Gebiet vorgedrungen, haben sich dort Gefechte mit russischen Sicherungskräften, Grenzsicherungskräften geliefert und sind dann wieder ausgewichen. Das haben wir mehrfach gesehen. Kräfte sind da zum Beispiel das russische Freiwilligenkorps, was da relativ häufig genannt wird. Die sind auch militärisch organisiert, gehen militärisch vor. Insofern ähneln sie den ukrainischen Einheiten, sind aber nicht Teil der ukrainischen Armee. Das sind in der Regel Russen, die für ihre Sache dann in Russland kämpfen. Sicherlich durch die Ukraine geduldet, ich glaube, so viel kann man sagen. Das sind die symmetrischen Angriffe, die wir im Bereich Belgorod in der letzten Zeit gesehen haben. Der andere Teil sind asymmetrische Angriffe, insbesondere in den durch Russland besetzten Gebieten, haben diese kleinen Gruppierungen im Prinzip schon nach Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar letzten Jahres damit begonnen, zunächst gegen russische Würdenträger eingesetzte Bürgermeister zu wirken, aber mit Beginn dieses Jahres und in der Erwartung der Frühjahrsoffensive auch gegen militärische Ziele. Das heißt, auch das Sprengen von Infrastruktur gehört durchaus zu deren Repertoire. Diese Gruppen werden zumindest durch die Ukraine koordiniert und sicherlich auch unterstützt und tragen somit auch bei dem Kampf in der Tiefe zum Kriegsgeschehen bei. Das beobachten wir in den russisch besetzten Gebieten. Und seit Anfang des Jahres teilweise auch in Russland selber, wo geringere Anzahlen von Anschlägen auch durchgeführt werden durch Widerstandsgruppierungen. Was man dabei aber immer im Auge behalten muss, in den russisch besetzten Gebieten, als aber auch auf dem russischen Staatsgebiet unterliegen diese Widerstandsgruppen, wie wir sie bezeichnen, aus der russischen Sicht dem Terrorregime, das heißt dem Kampf gegen Terroristen und obliegen damit einer erheblichen Repressionen durch den russischen Staat. Ungeachtet dessen gehen wir davon aus, dass sie weiter wirksam sind und sich auch regenerieren werden.
Immer wieder kommt es zum Austausch von Gefangenen zwischen der Ukraine und Russland. Wie kommt das genau zustande?
Ja, das ist sicherlich eine der Konstanten, die wir in diesem Krieg haben, eine vielleicht der unglaublichen Konstanten, die wir haben. Wir haben das Getreideabkommen, wo Russland und Ukraine immer mal wieder im Gespräch sind und verhandeln unter Vermittlung der Türkei. Und wir haben diese Gefangenenaustausche, die in der Regel stattfinden unter Aufsicht eines neutralen Vermittlers. Auch hier tut sich die Türkei hervor, aber auch Saudi-Arabien, die immer wieder dazu führen, dass sich die Konfliktparteien mit diesen neutralen Vermittlern auf neutralem Boden treffen und darüber verhandeln, wie viele Gefangene, welche Art von Gefangenen ausgetauscht werden. In der Regel sprechen wir dann immer von mehreren Dutzend, um die 100 Personen, die dann ausgetauscht werden. Das kommt relativ unregelmäßig, aber immer wiederkehrend vor. Ein erstaunliches Ereignis oder mehrere eigentlich auch sind, dass in Bachmut, wo ja sehr heftig gekämpft worden ist, auch auf der taktischen Ebene Gefangenenaustausche stattgefunden haben. Insofern vielleicht auch ein Zeichen von Humanität in diesem grausamen Konflikt.
Wenn wir über Grausamkeit sprechen, müssen wir auch über Luftangriffe sprechen, die ja immer wieder stattfinden. Im Moment liest und hört man wieder vermehrt von russischen Luftangriffen auf ukrainisches Territorium. Gleichzeitig hören wir aber auch von den Erfolgen der ukrainischen Luftverteidigung. Wie schätzen Sie das perspektivisch ein, die Effizienz der ukrainischen Luftverteidigung?
Also was wir derzeit beobachten ist, nachdem wir ja über einen sehr langen Zeitraum, insbesondere im Winter, gesehen haben, dass wiederkehrend in Wellen russische Angriffe, insbesondere auf die zivile Infrastruktur, Heizung, Strom, Wasser geführt worden sind durch die russischen Luftstreitkräfte. Dort beobachten wir seit März, April diesen Jahres einen Zielwechsel weg von der zivilen Infrastruktur hin zu militärischen Zielen, zu Großverbänden, die sich in der Ukraine neu aufgestellt haben, zu Gefechtsständen, Führungsposten des Militärs, die dort zunehmend bekämpft werden. Vergleichbar der ukrainischen Shaping-Operation, wo jetzt russische Kräfte in Erwartung der ukrainischen Gegenangriffe auch Abnutzung versuchen. Die Frage ist, ist das der alleinige Grund eines Zielwechsels weg von ziviler Infrastruktur zu militärischer? Ich glaube nicht. Wir haben gesehen, dass im Winter insbesondere die ukrainische Zivilgesellschaft unheimlich widerstandsfähig war gegen diese Luftangriffe. Das heißt, sie haben sich nicht ausgewirkt. Gleichzeitig haben wir beobachtet, wie die ukrainische Flugabwehr immer effizienter wurde. Heute hören wir in den Nachrichten immer wieder davon, dass nahezu alle Angriffe abgewehrt worden sind oder zumindest die Masse der russischen Flugkörper abgeschossen worden sind. Insofern geht man weg von den Zivilen hin zu den Militärischen und konzentriert sich da auf das Kerngeschäft. Und wenn wir bei diesen Luftangriffen heute sehen, dass sich insbesondere auch auf die westlichen Hochwertflugabwehrsysteme konzentriert wird, merken wir schon, wie diese Systeme durch die russische Luftwaffe auch als Bedrohung wahrgenommen werden, also auch als hocheffizient wahrgenommen werden.
Vor dem Hintergrund dieser von Ihnen gerade aufgezeigten Entwicklungen stellt sich die Frage, wie durchhalte und wie regenerationsfähig die russischen Streitkräfte sind.
Naja, die russischen Streitkräfte, vielleicht auch eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, auf die man kommen kann. Die verfügen natürlich über ein unheimliches Potenzial, unheimliche Reserven, was Menschen angeht, aber auch was Material angeht. Dieses Material wird aus Depots nach vorne gebracht und eingesetzt. Insofern gehen wir davon aus, dass insbesondere die russische, aber auch die ukrainische Seite in 2023 und auch in den Folgejahren sicherlich die Gefechte in der Ukraine, so wie sie sich derzeit auf diesem Niveau darstellen, weiterführen kann. Insofern, das ist kein begrenzender Faktor derzeit. Auf russischer Seite muss man da aber vielleicht auch ins Kalkül ziehen, dass sie derzeit die konventionellen Streitkräfte, insbesondere die Landstreitkräfte, erheblich abnutzen. Das heißt, die Zeit nach einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges, die Russland benötigen wird, um die Streitkräfte wieder aufzubauen und auf den Stand zumindest von vor dem Ukraine-Krieg zu bringen, wird immer länger werden. Also das ist sicherlich ein Kalkül, was in Russland mit in Betracht gezogen werden muss.
Also die Gegenoffensive läuft und ich glaube, viele spannende, vielleicht entscheidende Wochen liegen vor uns. Vielen Dank, dass Sie Ihre Analysen mit uns geteilt haben, Herr Oberst.
Sehr gerne.
Ihnen und euch wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Nachgefragt.